Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Was wären wir ohne Fehler? Wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich auch sonst nichts, oder?
Ja, lass uns wieder über Denkfutter sprechen. Ich habe heute Morgen, glaube ich, das Stichwort für die aktuelle Folge im Live-Experiment schon mal durchgemacht. Da stehst du auf, denkst, Mensch, heute Podcast-Aufzeichnung, Olaf, unser Mann hier an den Turntables, wird uns die Milch wieder schmal halten. Nimm noch mal ein großes Glas Milch, schütt mir das so ein und denk schon beim Eingießen, schwupps, nur noch die Oberflächenspannung hält es. Und ich denke schon, während ich zum Tisch laufe, oh, das kann nur schief gehen. Was passiert? Schiefgegangen. Natürlich, die Milch, halbes Glas liegt auf dem Boden. Die Kinder kommen an und sagen, Papa, was hast du denn gemacht? Das macht man doch nicht. In dem Moment, ich sag mal, den Ruhepuls zu bewahren, sage ich mal, die hohe Kunst, glaube ich, der Fehlerkultur. Und wir wollten ja über Fehlerkultur sprechen. Von daher ist mir heute Morgen hier schon sozusagen ein Praxisbeispiel dazu über den Weg gelaufen, dass Fehler passieren. Und ich hatte in der Vorbereitung auf die Folge mir auch so ein bisschen angeguckt, was sagt denn so die klassische Definition zum Thema Fehler? Was ist überhaupt ein Fehler? Und da habe ich gelesen, ein Fehler ist die Abweichung eines Zustands beziehungsweise eben die Abweichung vom Erreichen eines Ziels. Wenn ich das auf meinen Weg heute Morgen vom Kühlschrank zum Küchentisch nehme, dann ist das Ziel tatsächlich nicht ganz geglückt auf dem Weg.
Von okay, daher spannend. Wobei, du weißt ja wahrscheinlich, dass ich auch ein wenig Philosophie studiert habe. Ich weiß nicht, wo du die Definition her hast. Das klingt ein wenig soziologisch. Ich habe Aristoteles nachgeschlagen und der unterscheidet Unglück, Fehler und schlechtes Tun. Und wenn ich jetzt dein Milchbeispiel nehme, dann ist das, glaube ich, Vorsatz. Vor allem Unglück.
Ja.
Und vielleicht noch nicht mal ein Fehler. Weil ich finde es ganz spannend, es ist ja tatsächlich gut, ab und zu mal sich über die Begriffe auch zunächst klar zu werden. Erfreulicherweise haben wir das in unserem Podcast selten gemacht. Meistens, wenn man solche Begriffe wie Fehler oder Ähnliches verwendet, dann hält man sich auch zu lange daran auf. Aber ich finde schon wichtig auch, weil ich habe mir viel auch über Fehler im Fußball natürlich Gedanken gemacht, mal zu klären, was ist das eigentlich? Woran erkennt man Fehler? Also weiß man das in der Situation überhaupt schon? Bei deinem Milchbeispiel ja, aber das spricht vielleicht auch eher für Unglück, denn du hast das ja, es war nicht vorhersehbar irgendwie. Und Fehler, laut Aristoteles, sind in gewisser Weise vorhersehbar und dadurch vielleicht auch vermeidbar und unterscheiden sich dadurch eben vom Unglück oder etwas vom Pech und was es ja im Fußball auch gibt, obwohl es viele immer wieder leugnen und sagen, es gibt kein Glück und Unglück und Pech. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es das gibt. Und Fehler passieren natürlich im Fußball ständig und müssen auch passieren. Dazu kommen wir bestimmt auch noch. Ganz sicher war es nicht schlechtes Tun im aristotelischen Sinne, weil du hast das nicht mit Absicht und vorhersehbar gemacht, weil das wäre dann wirklich Fehlverhalten, was auch noch vorsätzlich geschehen ist.
Absolut, nur es ist natürlich auch immer eine Frage, wie, und das steckt ja in dem Wort Kultur, finde ich, drin, aus welcher Brille du schaust. Jetzt ist mir das selber passiert und ich wäre sofort bei dir und sagen, ein großes Unglück ist passiert. Wäre das jetzt einem unserer Kinder passiert, dann hätte ich sicherlich fast von Vorsatz gesprochen, weil man ja dann immer schnell dazu neigt, wenn ich jemand anderes bewerte, zu sagen, also das hättest du ja wissen können, du gießt ja nicht das erste Mal das Glas Milch ein und dass man dann vielleicht ab der Hälfte des Glases etwas vorsichtiger wird. Bei mir war es ja tatsächlich heute Morgen so, in dem Moment, wo ich dran gedacht habe, gleich fällt dir das Glas Milch hier quasi auf den Boden, ist es logischerweise passiert. Sprich, in dem Moment, wo du Angst hast, einen Fehler zu machen. Und ich konnte das ja ein Stück weit vorhersehen. Ich hatte die Milch quasi, war randvoll im Glas und es war nur noch die Oberflächenspannung, die das quasi gerade irgendwie hielt. Das war für mich natürlich ein Stück weit absehbar, dass das auf dem Weg passieren kann. Aber ich habe natürlich drüber nachgedacht und schwupps, da lag die Milch.
Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt auch. Bei der Beurteilung, war es vorhersehbar, war es vermeidbar? Hätte man es schon wissen können in dem Moment? Hätte man anders handeln können? Oder hat man eben mit gutem Vorsatz gehandelt, aber es ist ein falsches Ergebnis rausgekommen? Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und du hast schon einen wichtigen Punkt gesetzt natürlich. Angst vor Fehlern zu haben, führt, glaube ich, nicht dazu, dass man weniger Fehler macht, sondern eher mehr. Und wenn wir über die Kultur sprechen, wie Teams, wie Unternehmen, wie Fußballmannschaften, auch Fußballclubs mit Fehlern umgehen, dann wird es, glaube ich, sehr spannend. Und ich wage mal den ersten Vorschlag, Fehler zuzulassen ist wichtig. Trotzdem natürlich sich damit zu beschäftigen, wie kommt es zu Fehlern? Wie kann man sie in Zukunft vermeiden? Wie kann man aus Fehlern lernen? Das ist natürlich sehr, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu trivial werden, wenn wir sagen, man muss aus Fehlern lernen. Das ist sehr schnell gesagt. Aber die Art und Weise, wie das geschehen kann und wie man das systematisch in einem Unternehmen regelt, das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen.
Ja, absolut. Weil ich meine, das eine ist ja das Wollen. Damit ist aber aus meiner Sicht eben nicht getan. Und es muss auch eben um das Können gehen und um das Dürfen sozusagen. Also das heißt, jetzt wieder auf meinen Fall bezogen, war mir klar, da passiert gleich was. Und es kann auch passieren, ich kann mir anschließend einen Lappen nehmen und es wieder wegputzen und lerne dann eventuell was draus, dass ich es beim nächsten Mal anders mache. Und das kannst du ja vermutlich auf einen, ich sag mal, in deinem Fall Fußballclub übertragen, aber ganz sicherlich auch in die Arbeitswelt, wo immer sehr viel, da will ich jetzt uns bei der DMK nicht mal ausschließen, über das Wollen gesprochen wird. Aber Dürfen und Können steht dann natürlich schnell auf einem anderen Blatt, also wo man dann oft dann einfach überkritisch ist, wie konnte dem das passieren? Das
ist aber im Fußball ähnlich. Also wenn du da schaust, blicken wir zunächst mal wieder auf den Platz, wo Fußball gespielt wird, da gehören Fehler natürlich, das wird jeder verstehen, dazu. Wir messen im Fußball heute die Passquote, also wie viele der gespielten Pässe kommen an. Wenn man da 70-80% erreicht, ist das schon ein sehr guter Wert. Natürlich, Toni Kroos kommt in jedem seiner Spiele nah an die 100. Es hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie viel Risiko du gehst, ne? Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Aber Fehlpässe geschehen, es passiert etwas, was so nicht gewünscht ist. Man trifft das Tor nicht als Stürmer. Man spielt ein Foul im eigenen 16er. Daraus entstehen Niederlagen, was auch immer. Ich glaube, im Sport sind Fehler natürlich allgegenwärtig. Und das muss man auch akzeptieren. Auf der anderen Seite, wenn du Trainer in der Analyse des Spiels im Interview nach dem Spiel hörst, dann wird von denen auch sehr, sehr häufig gesagt, na, wir haben eine gute Taktik gehabt, wir hatten einen super Matchplan, die Einstellung war auch okay, aber wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Und dann denke ich auch häufig, ja, natürlich entscheiden Fehler auch Spiele, aber indem du das immer wieder vielleicht auch in den Vordergrund stellst und ansprichst, tust du vielleicht genau das Falsche, weil du implantierst in die Köpfe deiner Spieler auch eine gewisse Angst vor Fehlern. Und das ist wenig hilfreich, um eben in Zukunft erfolgreicher zu sein. Aber wie immer oder wie sehr häufig auch in diesem Podcast schon diskutiert, geht es aus meiner Sicht dann auch um die richtige Balance. Weil du kannst natürlich auch nicht in jeder Situation sagen, Fehler sind völlig okay und überhaupt kein Problem und einfach weitermachen. Ich glaube, es kommt auf die Situation an und es kommt auch auf Unternehmen bezogen, auf deinen Job an. Also nimm nochmal die Fußballanalogie. Wenn ein Torwart hinten als letzter den Fehler macht, dann führt das häufig zu einem Gegentor und ist natürlich weniger wünschenswert, als wenn auch vorne ein Stürmer, der Risiken eingehen muss, der kreativ sein muss, der sozusagen Tore schießen will, da ist man eher bereit, Fehler zu akzeptieren und fordert vielleicht auch von vornherein mehr Risikobereitschaft. Und diese Analogie können wir ja vielleicht auch nochmal versuchen, aufs Unternehmen zu übertragen. Was bedeutet das? Also gibt es Jobs im Unternehmen, wo Risiken gewünscht sind und wo sie eben wirklich sehr, sehr schlecht sind fürs Unternehmen?
Absolut. Ich meine, grundsätzlich im Unternehmen hast du ja heute, ich glaube, das ist nicht nur im Unternehmen, das ist ja in der gesamten Gesellschaft so, einen starken Erfolgs- und Leistungsdruck. Da sind ja Fehler erstmal gar nicht vorgesehen. Und man neigt schnell dazu, ist zumindest meine Beobachtung, in eine Fehlervermeidungstaktik zu gehen. Und du hast gerade gefragt, gibt es Jobs, die, wo man tatsächlich jetzt risikobereiter ist als in anderen Fällen? Oberflächlich reingeschaut, könnte man sagen, klar, gibt's das. Die Kolleginnen und Kollegen, die, sagen wir mal, im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten, die neue Dinge ausprobieren, da gehören Fehler dazu, logischerweise. Und man würde dazu tendieren und sagen, ja, aber jemand, der jeden Tag die gleiche Tätigkeit macht, da, sagen wir mal, in der Produktion beschäftigt ist und dafür sorgt, dass das Produkt XY reibungslos in die Verpackung kommt und dann auf den LKW. Der hat ja eine wiederkehrende Tätigkeit und da können wir Fehler überhaupt nicht tolerieren. Ist dahingehend, beziehungsweise, oder sagen wir mal, können dürfen Fehler nicht passieren. Dann ist das Beispiel tatsächlich an vielen Stellen natürlich einfach gedacht, weil wo ist der größere Schaden? Der größere Schaden ist sicherlich an der Stelle, wo jemand in der Produktion steht und eben einen ganz hohen Qualitätslevel erreichen muss. Im Gegensatz zu dem, der in der, ich sag mal, Forschungs- und Entwicklungsküche steht und was zusammenrührt, wo er nachher merkt, na, hat nicht geschmeckt, da ist der Schaden viel geringer. Das heißt, zu einfach darf man sich's, glaube ich, an der Stelle nicht machen.
Aber das ist ja ein guter Punkt. Da, wo es um Qualität geht und bei der DMK ja auch um Lebensmittel, das hat natürlich auch mit Sicherheit zu tun und da darfst du und willst du natürlich keine Fehler zulassen. Weil dein Produkt muss nachher ja in Ordnung sein. Wenn der Kunde deine Milch trinkt, dann darf die in keiner Weise riskant sein für ihn. Das ist eben jetzt in der Analogie, in der Abwehr, wenn du da letzter Mann bist, dann musst du auf Sicherheit achten und auf die Qualität deines Passes, während du vorne eben in ein riskantes Dribbling ruhig mal reingehen kannst, wie bei euch in der Forschung und Entwicklung. Das ist, glaube ich, die Analogie. Und ich habe sogar gestern nochmal nachgelesen, dass da, wo sich mit Fehlerkultur unternehmerisch beschäftigt wurde, historisch, das hat auch mit zum Beispiel großen Unfällen zu tun gehabt. Tatsächlich mit großen Atomunfällen. Das hat die Forschung, die Theorie über Fehlerkultur und über den Umgang mit Fehlern offensichtlich weit nach vorne getrieben. Und ist ja irgendwie auch einleuchtend. Bei Atomkraft darfst du und willst du keine Fehler haben. Und wahrscheinlich macht es im Unternehmen auch Sinn, in solchen Bereichen Kontrollsysteme einzubauen, dass eben... Weil Irren ist menschlich, Fehler sind menschlich, aber du musst wahrscheinlich in solchen sicherheitsrelevanten Bereichen musst du Kontrollen einbauen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber die Kontrolle im Fußball ist ja auch, dass wenn sozusagen ein Außenverteidiger da ins Defensivdribbling muss, dass ihn ein Mitspieler eben noch absichert und kontrolliert und ihm hilft. Analogie gibt es doch bei euch bestimmt auch, dass wenn irgendwo was Wichtiges ist, dass dann nochmal drauf geschaut wird.
Absolut. Ich würde vorschlagen, weil das auch ja in einer der letzten Folgen mit meiner Kollegin Ines Krumacker so gut funktioniert hat, ich würde gerne mal jemanden fragen, der tatsächlich bei uns sich jeden Tag genau mit diesen Themen beschäftigt. Wie kann ich mich kontinuierlich verbessern? Wie kann ich aus Fehlern lernen? Wie kann ich auch gewisse Fehler abstellen? Das ist Karl Eismann bei uns bei der DMK Director Operations, sprich derjenige, der dafür Sorge trägt, dass in den Werken alles so läuft, wie es laufen soll, dass dort Vernetzung stattfindet, Menschen voneinander lernen. Lass uns den einfach mal dazu schalten und direkt mal nachfragen.
Super.
Karl, wir haben die letzten 10, 15 Minuten so ein bisschen drüber philosophiert über das Thema Fehlerkultur, sind so reingekommen, was ist überhaupt ein Fehler, wie gehen Menschen mit Fehlern um, kommt so ein bisschen ja aus, ich weiß gar nicht, welche Folge es war, wir hatten glaube ich eine der letzten Folgen über das Thema Motivation gesprochen. Und dann kamen wir, ich sag mal, darauf zu sagen, wenn jetzt alle wollen und hochmotiviert sind, wie geht man denn aber trotzdem in einer Organisation oder auch in einem Club dann mit passierenden Fehlern um uns, haben gesagt, dann lass uns mal über Fehlerkultur sprechen. Und jetzt sind wir gerade an eine Stelle gekommen, dass Marco sagte, wie geht ihr denn bei der DMK damit um? Und dann habe ich logischerweise intuitiv gesagt, lass uns mal Karl anrufen, weil der ja nun sich jeden Tag genau mit Verbesserungsprozessen und Potenzialen beschäftigt. Deswegen vielleicht einfach mal die Frage zu dir weitergeflankt, wie du das Thema Fehlerkultur in Unternehmen bewertest.
Ja, Fehlerkultur ist etwas enorm Wichtiges. Also wir haben bei uns im Unternehmen, im DMK natürlich auch damit angefangen, uns selbst die Frage zu stellen, wie können wir besser werden, und zwar jeden Tag besser werden. Fehler passieren nun mal im Unternehmen, ich glaube, so wie im Privaten oder auch im Fußball. Aber das Wichtigste daran ist einfach, dass man dann diese Fehler betrachtet und sich nochmal genauer vornimmt und fragt, wie können diese Fehler in der Zukunft vermieden werden und was können wir daraus lernen.
Wir im Fußball arbeiten ja inzwischen auch viel mit Daten, auch mit Analyse, mit Videoanalyse. Teilweise wird das sogar schon live in der Halbzeitanalyse angewendet, dass die Jungs auf der Tribüne schon 2, 3 Szenen zusammenschneiden, die dann in der Halbzeit in der Kabine der Mannschaft vorgespielt werden können. Und klar, in vielen Fällen geht es dabei auch um Fehler. Und wie kann man das dann in der zweiten Halbzeit, wie kann man darauf reagieren, wie kann man das besser machen? Oliver und ich waren uns eben einig, dass es gar nicht darum geht zu sagen, ihr müsst das und das jetzt vermeiden. Das ist ja psychologisch immer sehr problematisch, Menschen zu sagen, was sie nicht tun sollen. Aber wie macht ihr das bei euch? Es geht ja um Qualität im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Also wie stellt ihr das systematisch sicher, dass Fehler nicht häufiger passieren?
Das ist ja genau, wie du das auch gesagt hast, die Halbzeitpause. Wir nutzen natürlich auch Pausen, jeden Morgen eigentlich. Da haben wir natürlich Daten, die wir auswerten, Daten, die wir nehmen. Ich gebe mal ein Beispiel bei dem Thema Arbeitssicherheit. Vielleicht fange ich, das ist nämlich bei uns im Unternehmen, steht das an erster Stelle. Das heißt, wenn Mitarbeiter natürlich zu uns kommen, sollen sie also abends also auch wieder gesund und ohne irgendwelche Probleme nach Hause gehen. Und wir stellen damit sicher, wenn wir morgens ein Meeting beginnen, dass wir zunächst über das Thema Arbeitssicherheit sprechen. Was ist passiert in den letzten 24 Stunden zum Beispiel? Gab es Beinahe-Unfälle? Beinahe-Unfälle sind ja letztendlich zum Lernen auch da. Oder gefährliche Situationen? Oder gab es vielleicht auch einen Unfall? Und wie können wir den zukünftig vermeiden? Wir schauen uns dann im Prinzip gemeinsam den Arbeitsplatz an, wo das passiert ist oder wo es beinahe passiert ist, um dann Dinge abzuändern, die dann zukünftig zumindest diese Situation vermeiden. Und das machen wir jeden Tag. Und so gehen wir durch bei Qualität auch, dass wir uns dann sagen, wie waren die Qualitätsaufzeichnungen, haben wir Abweichungen gehabt? Wir haben einen Plan, wir wissen genau, worauf wir zielen müssen, also welche Daten wir erfüllen müssen, zum Beispiel bei einer Qualität. Wenn ich ein Milchprodukt nehme, dass ich dann zum Beispiel sage, welchen pH-Wert muss dieses haben oder welche Mikrobiologie muss dieses Produkt haben. Und wenn dann Abweichungen sind, dann werden die genauestens analysiert und festgestellt, an welcher Stelle diese aufgetreten sind. Und wichtig ist für mich, das will ich nochmal sagen, dass wir diese Fehler auch zulassen. Weil nur so können wir daraus lernen. Weil du hast selber gesagt, wenn ich die Leute verstrecke oder verschrecke, dann habe ich natürlich ein Problem, dass man versucht, diese Fehler dann zu vertuschen, die wieder passieren können. Aber wenn ich damit offen umgehe, mit dieser offenen Kultur, dann erreiche ich genau das Gegenteil, dass die Mitarbeiter mir sagen, wenn etwas schiefgelaufen ist oder wenn etwas falsch gelaufen ist.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage, weil in dem Begriff Fehlerkultur stecken ja diese zwei Komponenten. Und bei der Kultur, ich hatte das eingangs mal die These so hier in den Raum gestellt, gerade in Deutschland sprechen wir ja immer gerne von einer Leistungsgesellschaft, wo Fehler in dem Sinne gar nicht vorgesehen sind. Wie bewertest du das oder wie erfährst du das jeden Tag so in deinen Teams, wie Menschen, sag mal, mit dem Thema Fehler umgehen? Ist da eine Meinung am Start oder siehst du da auch, ich sag mal, verschiedene Herangehensweisen, was jetzt Mitarbeiter, Führungskräfte und betrifft?
Ja, ich glaube, da sind wir noch in einem Change-Prozess. Also wir sind sicherlich noch nicht dort, wo wir vielleicht sein wollen schon, aber wir arbeiten da hart dran, weil einige verstehen das wirklich als eine Chance, nämlich genau damit so umzugehen, offen umzugehen. Und andere versuchen natürlich, ja, vielleicht mit Druck auszuüben, das Thema Fehler vermeiden, zu organisieren oder umzusetzen. Und das ist genau falsch. Also wie glaube ich, wir müssen genau diese offene Kultur zu den Mitarbeitern haben, einfach mit den Mitarbeitern jeden Tag sprechen. Und Tiger, wir haben vorhin schon gesprochen, unser Symbol für unser kontinuierliches Verbesserungssystem steht letztendlich auch genau dafür, dass wir sagen, wir packen es an, wir wollen es ändern, wir wollen im Prinzip gemeinsam unser Ziel erreichen. Und das versuchen wir wirklich allen Führungskräften beizubringen, also zu erläutern, aktiv damit umzugehen und letztendlich genau den Change-Prozess zu machen, offen auf die Mitarbeiter zuzugehen und dann natürlich den Blick nach vorne, um diese Fehler wieder zu vermeiden, richten.
Ja, ich glaube, an der Stelle vielleicht nochmal diesen Zusammenhang zum Risiko herzustellen. Mhm. Im Fußball ist es natürlich auch sehr wichtig, bereit zu sein, Fehler zu machen, Fehler zuzulassen, weil man eben auch ohne Risiko nach vorne, im Spiel nach vorne, wenig erfolgreich sein kann. Ich habe gleich auch vielleicht eine Analogie ins Unternehmen. Aber dazu gehört natürlich auch, und das ist ein wichtiger Teil der Fehlerkultur, glaube ich, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder eben bei uns Spieler, wobei wir ja im Unternehmen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, Fehler zugeben können und eben nicht mit Sanktionen ihres Vorgesetzten rechnen müssen, dann fördert das, glaube ich, eine gute Fehlerkultur. Natürlich werden wir immer wieder den Punkt erreichen, das ist, glaube ich, auch menschlich zu sagen, ja, aber du darfst den Fehler nicht 3 oder 4 Mal machen, immer wieder den gleichen, dann wird es irgendwie problematisch, sondern wir müssen halt daraus lernen. Und das ist im Fußball natürlich auch so. Wenn ich 3-mal versucht habe, als Abwehrspieler durchs Zentrum das Spiel aufzubauen und meinen Sechser anzuspielen, aber der Gegner einfach immer damit rechnet und den Ball abfängt, dann muss ich natürlich einen alternativen Plan entwickeln und vielleicht mal das Aufbauspiel anders gestalten. Und bestenfalls tut das natürlich jeder Spieler auf dem Platz selbst. Also diese Selbstverantwortung zu fördern, hat, glaube ich, auch etwas mit Fehlerkultur zu tun. Es darf nicht immer nur durch Kontrolle oder durch sozusagen dann Analyse geschehen, sondern bestenfalls schaffe ich im Unternehmen eine selbstverantwortliche Lernbereitschaft, sage ich mal so. Das klingt vielleicht etwas heftig, aber darum geht's doch auch, ne? Und mein Beispiel jetzt nochmal, glaube ich, in Unternehmen. Nun seid ihr besonders und irgendwie ist jedes Unternehmen anders, aber da, wo es um Innovation geht zum Beispiel, sind doch Fehler sogar gewünscht. Also da ist es ja bei der Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen ist es doch sogar notwendig, immer wieder auszuprobieren, Fehler zu machen und zu verbessern. Das ist Teil des agilen Managements oder des Entwicklungsprozesses. Und sowas habt ihr doch bestimmt auch, wenn ihr eben euch mit neuen Produkten zum Beispiel beschäftigt, oder?
Nicht nur mit neuen Produkten. Ich glaube, Oliver kennt das. Wir hatten in diesem Jahr unsere Führungskräfte in unserem Bereich zusammengerufen und wir haben das Motto dieser Tagung unter einem Slogan gestellt, der heißt Done is better than perfect. Dass wir nämlich genau das fordern wollen, diese Selbstverantwortung von jedem einzelnen Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter sagt, okay, ich kann Fehler machen, es muss nicht 100% perfekt sein, das heißt nicht, dass wir nur 80% Qualität abliefern, aber wir wollen lieber den Schritt machen, ein abschätzbares Risiko gehen, um dann sozusagen den nächsten Schritt machen zu können, um nicht nach hinten wegzufallen und zu sagen, okay, ich spiele einfach nur auf Sicherheit, ich produziere nur auf 100%ige Sicherheit, sondern ich fahre einen Weg, der also es zulässt, dass der Mitarbeiter selbst mitentscheiden kann unter Risikoabschätzung. Und ich glaube, da haben wir eine ganz große Analogie auch jetzt zum Fußball, so wie du das erläutert hast. Und Innovation, wenn wir Tests machen, dann wollen wir ja genau diese Bandbreite abschätzen, wie weit kann ich jetzt gehen und was kommt da am Ende bei heraus. Wenn ich dann sozusagen die Innovation geschaffen habe, dann kann ich anfangen, meinen Prozess wieder zu stabilisieren. Dann kann ich sagen, ich gehe letztendlich in diese Richtung, meine Spezifikation ist jetzt die und das ist dann wieder die Vorgabe auch für den Mitarbeiter an der Linie, um dieses Produkt dann zu produzieren. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, Innovation hat immer auch damit zu tun, Risiken einzugehen und eben Fehler auch zuzulassen. Nur so kommt man vorwärts. Und manchmal weiß man ja, oder in den allermeisten Fällen weiß man nicht, wenn man etwas tut, ist das jetzt etwas, was mich nach vorne bringt, oder ist es ein Fehler? Häufig stellt sich das ja auch erst im Rückblick sozusagen dann heraus.
Absolut. Ja, Karl, danke für den, ich sag mal, Steilpass hier aus deiner Perspektive. Den wir jetzt, glaube ich, noch ein paar Minuten weiter ausdebattieren werden sozusagen. Und ja, dir aber erstmal danke, dass du uns hier an der Stelle mit dem Praxisbeispiel weitergeholfen hast.
Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg.
Danke. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ja, nee, spannend. Also auch, was Karl berichtet hat. Also Qualitätsmanagement und Fehlerkultur hat offensichtlich viel miteinander zu tun.
Ja, also ich glaube, was ich von Karl verstanden habe und was ich ja auch selber sehe, ist, dass du, egal wo du bist im Unternehmen ja oder in der Gesellschaft, dass wir heute in einer Welt leben, wo Veränderung an der Tagesordnung ist. Und ich glaube, damit verändert sich auch das Bewusstsein auf Fehler. Also ich sag mal, wenn ich jetzt meinen Job nehme, es gibt ja gar kein richtig oder falsch. Also es gibt, das sind sehr verschwommene Grenzen. Wenn ich jetzt meinem Team sage, das ist das Ziel, Fehler machen gehört da irgendwo dazu, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sieht das ganz klar definierte Ziel aus. Also ich kann viele Dinge, ich sag mal, gerade in der Kommunikation haben Interpretationsspielraum und, da muss ich nochmal nachkorrigieren und drauf eingehen. Das heißt, klare Strukturen, klare Prozesse, Rollen, Ziele, Erwartungen, all das gibt es ja in der Welt, in der wir heute sind, nicht in dem Maße, wie es das vielleicht zu Zeiten von der Industrialisierung gegeben hat, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir mal eine Maschine erfunden und die läuft hier geradeaus und dein Job ist immer, diesen Hebel zu ziehen. Das ist heute ja nicht mehr vorgesehen im Leben. Deswegen ist es auch, glaube ich, schwerer, das Thema Fehler dann entsprechend anders zu bewerten. Und
das glaube ich auch. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir immer noch in einem gesellschaftlichen Prozess der Veränderung sind und diese vielleicht auch neue Fehlerkultur, die so Startups als Unternehmen jetzt auch häufig gut vorleben, dass die in vielen Unternehmen und in anderen Bereichen eben noch nicht Standard ist und dass immer noch Fehler als etwas sehr, sehr Negatives gesehen werden und auch Menschen verurteilt werden aufgrund von Fehlern, auch sanktioniert werden und sich dementsprechend dann auch schlecht fühlen, wenn mal ein Fehler passiert. Und ich glaube, da ist noch eine Menge Entwicklung eben zu tun auch, um da wirklich in allen Bereichen besser mit Fehlern auch umzugehen.
Auf jeden Fall. Also ich bleibe da bei meiner Eingangsthese, auch bei meiner Erfahrung heute Morgen. Es ist immer leichter, einen Fehler zu bewerten, nachdem er passiert ist und zu sagen, ja, das war falsch, als in der Rolle, in dem du quasi auf den vermeidbaren Fehler zusteuerst und ihn vielleicht noch gar nicht erkennst. Und deswegen neigen Menschen ja auch dann gerne dazu, dann auch den Richter zu machen und zu sagen, also das hätte man ja wissen können, Fehler. Ich glaube, da müssen wir alle lernen, uns da auch mal eine andere Perspektive rein zu versetzen. Ich finde es gut, auch hier Stichwort andere Perspektive, dass wir heute wieder einen Gast dabei hatten, der uns da nochmal entsprechend seine Sicht reingegeben hat. Wer ansonsten, glaube ich, hier Sichtweisen hat, Anregungen, Interessen, Fragen, Meinungen, der kann das weiter hier reinstreuen. Denkfutter@dmk.de ist, glaube ich, inzwischen gelernt. Zumindest die Frequenz, in der dort Anregungen in dem E-Mail-Postfach aufschlagen, lässt darauf deuten. Das ist super.
Wir werden vielleicht haben wir auch aufnehmen. Fehler gemacht heute, Oliver. Und
ich bin gespannt.
Die Hörer weisen uns darauf hin. Weil ich glaube, das ist nach wie vor auch etwas, was wir lernen müssen. Die eigenen Fehler sehen wir halt seltener als Fehler bei anderen. Das ist wieder so Psychologie ein Stück weit. Und wenn ich das, was ich bei anderen an Fehlern sehe, auf mich selbst beziehen kann und selbstkritisch bin, dann kann mich das eben, glaube ich, auch persönlich nach vorne bringen und jeden Einzelnen. Und jede Führungskraft sollte sich, glaube ich, eben auch fragen, wenn in meinem Team Fehler passieren, ist das wirklich etwas, was ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorwerfen sollte, oder sollte ich auch mal Dinge zulassen und vielleicht auch die Chance im Fehler sehen.
So, lass uns an der Stelle abpfeifen. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. ja, schöne Folge, wie immer. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten.
Bis bald.
Abpfiff für diese Folge. In 2 Wochen geht es in die Verlängerung.